Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Im Allgemeinen liegt der Verdienst von DesignerInnen weit unter dem von Unternehmensmanagern und sie verfügen über wenig Einfluss auf wichtige strategische oder wirtschaftliche Entscheidungen. Sie werden erst hinzugezogen, wenn diese längst gefallen sind. Aber was wäre, wenn DesignerInnen mehr verdienen würden als viele Manager, wenn sie die Unternehmen selbst gestalten und nicht nur deren Erscheinungsbilder? Wenn sie also die EntscheiderInnen wären? Willkommen im DDcast. Der promovierte Designer Professor Dr. Inge Alex Buck ist in vielem eine Ausnahme. Als Honorarprofessor, Marken- und Designstratege, Publizist, Verleger, Berater, Unternehmenslenker, Entrepreneur, Theoretiker oder Trendmanager. Und inzwischen auch als höchst wohlhabender Mensch. Alex Buck veräußerte 2002 seine selbst gegründete Agenturgruppe an die BBDO Peter Schmidt Group. Nach gut 10 Jahren bei BBDO übernahm er danach die Position und Verantwortung als CEO bei Spark44, einem globalen Unternehmen mit 19 Offices und 1000 MitarbeiterInnen. Und nach dem Verkauf von Spark44 an Accenture übernahm er dort die Rolle eines Senior Advisors. Das ist quasi die Kurzvita. Mehr über Alex Buck erfahrt ihr in den Shownotes auf unserer Webseite ddcast.ddc.de. Mit Alex Buck spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Heute im Studio Professor Dr. Ing. Alex Buck. Hallo Alex, wie geht's?
Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, du hast kürzlich eine Autobiografie oder eher eine Werkautobiografie veröffentlicht, was ungewöhnlich ist im Designbereich. Alfredo Heberli hat kürzlich eine veröffentlicht, aber das ist eine der ganz, ganz wenigen. Was hat dich denn dazu gedrängt, deine Erfahrungen, diese Arbeitserfahrungen mit der Öffentlichkeit zu teilen?
Ich glaube, das, was mich dazu gebracht hat und das, was ich höchstwahrscheinlich auch für das Interessante daran halte, ist, dass es zumindest mal mir bekannt, sehr wenig Leute gibt, die im Designbereich so breit gearbeitet haben wie ich. Breite ist sozusagen vielleicht ein komplizierter Begriff. Man könnte sozusagen Breite gegen Tiefe diskutieren. Ich glaube, das werden wir vielleicht auch im Laufe des Gesprächs nochmal machen. Ich glaube aber, die sozusagen Tätigkeit, die ich hatte von der Publizistikberatung, die Lehre und viele, viele andere Dinge mehr, das ist doch, denke ich, berichtenswert.
Mir geht es auch so, sonst hätten wir dieses Gespräch gar nicht anberaumt, weil das wirklich für mich auch verblüffende Aspekte beinhaltet, die so in der Form bisher nicht bekannt waren und die eben auch eine große Relevanz haben für die gesamte Designszene. Gehen wir mal in das Thema Design ein bisschen genauer rein. Du leitest das Buch mit einem Selbstzitat ein, namens: Wenn ich an den erweiterten Designbegriff denke, ist das alles noch viel erweiterter, als ich mir es jemals hätte träumen lassen. Das ist ein Punkt, aber was ist dieses extrem Erweiterte?
Ich glaube, der erweiterte Designbegriff ist ja ein Theoriebegriff aus den, sagen wir es mal, 70er Jahren, wo man einfach versucht hat, den Designbegriff um sinnliche Dimensionen aufzuweiten, also raus aus einer, sagen wir es mal, puren Funktionalität, würden wir heute sagen. Ich glaube, dass dieser erweiterte Designbegriff, den ich seit der Zeit eigentlich mit mir herumgetragen habe, dass man den nicht nur sozusagen theorieseitig erweitern kann, sondern dass man den auch durch Praxis erweitern kann. Und ich glaube, diese Erweiterung durch Praxis, also was steckt denn eigentlich drin in unserer Profession, in der Breite, um dieses Wort nochmal zu benutzen, das hat mich immer interessiert, viel mehr als, sage ich mal, Dinge, die sich allein um Gestaltung oder allein um Theoriebildung herum gruppieren können.
Wenn man jetzt nochmal genauer aufs Design schaut und das auch differenziert auf das Industrial Design guckt, schreibst du, finde ich auch einen sehr interessanten Satz: Vielfach wird das nutzbare Potenzial des Designs gerade im Verhältnis zu den Ingenieurwissenschaften unterschätzt. Und davon können ja wirklich alle IndustriedesignerInnen unter den Zuhörern ein Lied singen. Diese spezifische Unterschätzung des Designs gegenüber den Ingenieurwissenschaften. Was ist das in der Praxis?
Ich glaube, in der Praxis Es ist die Frage, meinen wir unsere designerische Praxis oder meinen wir alle Praxis außerhalb unserer designerischen Praxis? Wenn ich einfach mal die Praxis außerhalb unserer designerischen Disziplin nehme, dann ist das Thema, und das ist ein Begriff, der mich sehr früh umgetrieben hat und der mich auch sehr früh geprägt hat, die Frage nach dem Wertbeitrag von Design im Strategiemix von Unternehmen. Interessant. Klingt ein bisschen kompliziert, ja. Aber die Frage, die mich sehr früh sozusagen gepackt hat, war, können wir außer der Tatsache, dass wir Design tun sollen und es wichtig ist und es die Welt auch gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle besser macht, kann Design einen Wert schaffen, und zwar einen konkreten monetären Wert, weil das ist die Eintrittskarte in einen Dialog mit Industrie. Ja, ich sage jetzt mal ein moralische oder gestalterische Appelle, dass die Design eingesetzt werden sollte, haben mich in dieser Form so nie wirklich umgetrieben und ich habe sie für nie wirklich hilfreich gehalten.
Wenn du jetzt über den Wertbeitrag redest, im Grunde ja abstrakter gesprochen über eine evidenzbasierte Begutachtung, Evaluierung, wie auch immer, von Design, da gibt es ja alle möglichen Modelle. So, was ist denn so das Modell, mit dem du am ehesten arbeiten würdest oder gearbeitet hast, wo du sagst, ja, das gibt mir am meisten Sicherheit, auch aus der betriebswirtschaftlichen Seite?
Ja, du hast also mehrere Begriffe, die interessant sind. Das Thema Evidenz ist natürlich für uns als Geisteswissenschaftler, der ich am Ende des Tages immer bin, wichtiger Begriff. Evidenz ist allerdings auf der anderen Seite des Zauns in der Industrie ein schwieriges Thema, weil Evidenz ist quasi nicht wirtschaftlich abbildbar, ist nicht rechenbar, ja, ist nur in der historischen Dimension irgendwo im Nachhinein, also quasi ex post heraus abzulesen. Ich glaube, die Werkzeuge, die wir einsetzen können oder die wir eingesetzt haben, kommen ganz stark aus der Milieuforschung heraus, also aus gesellschaftlichen und sozialen sozusagen Modellen, die sich dann auch sofort mit, ich sage es mal, Abbildungsmöglichkeiten vor allen Dingen aus der Marktforschung verbinden. Denn hier haben wir Designer und die Marktforscher eine gemeinsame Plattform. Mhm. Und hier sind wir auch in einem Terrain unterwegs, wo man, sage es mal, solide Wertdiskussionen mit Industrie führen kann.
Mhm. Achille Castiglioni hat ja mal gesagt, wenn ich auf Basis von Marktforschung arbeite, kommt gar nichts raus. Und Boschek Schipek hat mal gesagt, auf Basis von Marktforschung kommt immer Marlboro Rot raus.
Ja, ich würde mal sagen, das sind wunderbare Zitate, die aus einer Zeit kommen. Ich schreibe am Anfang meines Buches mal Autorendesign, das gibt's gar nicht mehr. Das sind Zitate aus der wunderbaren Zeit, als es das Autorendesign noch gab. Das hat aber, ich sage es mal, eine Firma wie Bosch oder Siemens oder die Lufthansa hätte sich da damals und heute sehr wenig leider dafür interessiert.
Wenn man jetzt nach der Schnittstelle fragt, also Design/Schnittstelle Industrie, dann schreibst du hier diesen wunderbaren Satz: Es kommt erschwerend zu all dem noch hinzu, dass die Betriebswirtschaftslehre Design lediglich als unbedeutenden Baustein der Produktpolitik sieht, angesiedelt im abstrakten Modell des Marketingmix. Natürlich sehr frustrierend und deprimierend für die DesignerInnen. Aber das siehst du als richtig an oder ist es eher ein Lamento, dass es so ist?
Also ich fürchte, es ist beides richtig. Ich glaube, es ist richtig und es ist ein Lamento. Okay. Ich glaube auch, dass sich daran bis zum heutigen Tag relativ gesehen wenig geändert hat. Mhm. Und die sozusagen meine persönliche Konsequenz aus dieser Erkenntnis war, dass wir uns zunehmend aus dem Thema Produkt, Sortiments und Designstrategie herausbewegt haben, weil wir einfach gesagt haben, da haben wir eine gläserne Decke über uns, was mit der Ansiedlung dieses Themas im Unternehmen zu tun hat. Nicht mit dem Thema per se, aber die Ansiedlung dieses Themas ist, ich würde sagen, auf der Ebene, nennen wir es mal, der Hauptabteilungsleiter. Ja, da hört das in der Industrie auf. Zum Glück kam uns dieses Großthema Marke zugute, das nun tatsächlich vorstandsrelevant genannt wurde. Und so hatten wir ganz andere Möglichkeiten, auch wieder rückwärts über Produktdesign sprechen zu können, aber an einer ganz anderen Stelle und in einem anderen Kontext.
Also eine der herausragenden Eigenschaften dieses Textes ist, dass du sehr offen über Geld sprichst. Also was in der Designszene geradezu als Tabu gehandhabt wird. Also frag mal einen Designer oder Designerin, was sie für einen Tagessatz haben oder was sie berechnen für ein Projekt oder irgendwas. Da wird man irgendwie so irgendwelche schwurbeligen Verweise auf irgendwas bringen. Du hast ja selbst irgendwie über, also unser gemeinsamer Freund Erik Spiekermann, er redet ja auch über alles, schreibst du auch ein Buch, nur darüber nicht. Also das ist ein Thema, da würde ich ganz drüber reden, weil ich halte es für sehr relevant. Weil nämlich dieses Tabu dazu führt, dass häufig zu niedrig kalkuliert wird und nicht zu hoch und sich die DesignerInnen einfach runterkalkulieren. Am Schluss irgendwie so witzigen Tagessätzen wie 400 Euro oder so rauskommen, mit denen man halt überhaupt nichts anfangen kann. Deshalb muss man eben, das würde ich ganz gerne mal besprechen. Also
ja, du hast völlig recht. Ich glaube, es hat zwei Dimensionen. Ich habe tatsächlich auch diesen letzten Abschnitt meines Buches, das letzte Tabu über Geld genannt, weil das Design insgesamt eine eigenartige Scheu bis halt tatsächlich zur offensiven Abneigung oder Ablehnung dieser Diskussion mit sich trägt. Ich kenne das aus vielen, vielen Diskussionen heraus, Georg. Wir waren selber zusammen lange in der Hochschule. Du weißt selber, wirtschaftlicher Erfolg in der Hochschule ist keine Währung. Mhm. Das steht einem eher sehr im Wege und erzeugt große Fragezeichen, wo das denn herkommen könnte. Ich glaube, da fehlt uns Designern, und da möchte ich mich sogar mal auf einer Metaebene durchaus mit einnehmen, uns fehlt da einfach das Selbstbewusstsein, uns an dieser Stelle auch entsprechend aufzustellen, ja, auch zu sagen, dass das wichtig ist. Denn wenn wir nicht sagen, dass das wichtig ist, wird unser Gegenüber, der Auftraggeber, es gerne ignorieren, ja, und sagen, ja gut, wenn es nicht wichtig ist, dann lassen wir es halt sein, ja. Und in letzter Konsequenz darf man es, sagen wir es mal, nicht anders sehen als auch eine Art, sagen wir es mal, Qualitätsnachweis. Ja, denn nur wenn ich tatsächlich in der Lage bin, meinen Auftraggeber davon zu überzeugen, dass ich eine hervorragende Arbeit abliefere, bin ich in der Lage, eine hervorragende Entlohnung zu fordern, und er ist bereit, mir eine hervorragende Entlohnung zu bezahlen. Also insofern würde ich sagen, war dieses Thema Geld für mich eigentlich immer wichtig in der Selbstbestätigung unseres Qualitätsanspruchs. Mhm. Ja, wir müssen teuer sein, ja, um unserem Kunden klarzumachen, das ist wichtig, und wir müssen gut sein, wenn wir das so einfordern. Mhm. Ja, so, und wenn wir sagen, wir wollen sozusagen die teuersten sein, dann müssen wir gleichzeitig die besten sein. Ja, diese Beziehung, die darf man nicht sozusagen außer Acht lassen. Es geht nicht darum, teuer zu sein oder viel Geld zu verdienen, sondern es geht einfach darum, den sozusagen Stellenwert auch monetär für sich und seine Kollegen, und wie gesagt, ich hatte die Möglichkeit, in großen Agenturen zu arbeiten und diese auch zu leiten und damit auch meinen Mitarbeitern entsprechend das sozusagen zukommen zu lassen, was sie verdienen. Dafür müssen wir, ehrlich gesagt, hohe Forderungen stellen, und wir haben sie in aller Regel auch bekommen.
Du gibst ja an, dass du in den letzten 25 Jahren deiner Tätigkeit einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag in Euro erhalten hast, und zwar aus Earnouts, Dividenden, Erlösen, Anteilsverkäufen, diversen Boni, Optionen, Beratungshonoraren, Sonderzahlungen und auch, wie du schreibst, etwas Gehalt. Das Gehalt war dir immer relativ unwichtig demnach gegenüber unternehmerisch variablen Bestandteilen der Entlohnung. Vielleicht da ganz kurz mal drüber, wir haben ja jetzt über die Preise geredet, jetzt ist das, was am Schluss rauskommt, unterm Strich.
Das ist jetzt vielleicht während wir jetzt bei dem Thema Qualität und Preis eher auf einer Metaebene waren und das, glaube ich, insgesamt man so nicht anders sehen darf, ist es natürlich, hat das jetzt mehr so einen individuellen sozusagen Impetus, was du angesprochen hast. Mich haben immer mehr sozusagen unternehmerische Perspektiven in meiner Tätigkeit wie auch in meiner Entlohnung interessiert. Insofern war meine Leidenschaft bestand nie darin, irgendwie ein größeres Gehalt zu verhandeln, ja, sondern meine Leidenschaft bestand immer darin, eine vernünftige Dividende zu kriegen oder einen vernünftigen Bonus mit meinem jeweiligen Gegenüber zu verhandeln, leistungsbasiert. Da geht's immer nur um Leistung. Da sind wir wieder bei dem vorherigen Punkt. Gehalt kann man auch mal kriegen, wenn es nicht so richtig gut läuft. Ein Bonus gibt's immer nur, wenn es richtig gut läuft, und diese ganzen anderen Dinge, Earnouts und so weiter, die sind dann in Unternehmensverkäufen, Käufe, Verkäufe entstanden. Das sind dann tatsächlich sehr unternehmerische Aspekte, die aber alle im Design möglich sind, dass sie so selten gelebt werden. Wenn man sagen, macht vielleicht meine persönliche Situation etwas besonders. Insgesamt nimmt sich da eigentlich unsere Branche einer wunderbaren Möglichkeit der unternehmerischen Betätigung. Und dass das so wenige machen, das finde ich sehr bedauerlich und schade, aber sagen wir so, kann ich auch nicht ändern.
Ich finde interessant, dass in dieser Aufzählung Tantiemen keine Rolle spielen. Also sind Tantiemen für dich irgendwie relevant gewesen oder hast du die einfach nur da jetzt in dieser Aufzählung nicht?
Was ist deine Definition
von Tantiemen? Also Tantiemen sozusagen, also Royalties aus...
Haben wir nie bekommen. Okay. Nein, Royalty ist tatsächlich eine produktdesignerische Domäne, die wir als Branding-Agentur nie einfordern konnten. Wir haben natürlich das Thema Rechteverkauf, also die Ablösung von Rechten wäre so eine Schnittmenge in die Tantieme hinein, aber die ist natürlich dann immer dem Unternehmen zugeflossen, für das ich tätig war, und mein sozusagen Share war dann immer natürlich erst die letzte Stufe, wenn das Unternehmen entsprechend erfolgreich war.
Jetzt haben wir ja schon alle möglichen Punkte berührt und ich glaube, dass für die Hörerinnen irgendwie so ein paar Fragezeichen über dem Kopf mittlerweile zu sehen sind. Was hat er denn alles gemacht? Und da gibt es eine Stelle im Buch, die werde ich jetzt, ein bisschen längere Passage und 15 Zeilen hier, die werde ich einfach mal vorlesen, weil das erstens kompakter nicht darstellbar ist und zweitens eben auch interessant ist in Bezug auf die Pionierleistung. Es ist auch diese Pionierleistung sichtbar. Also ich lese das mal vor und Designgalerist mit 26 Jahren, als es das Wort noch gar nicht gab. Designberater, ohne je zuvor mit Beratung zu tun gehabt zu haben. Früher Protagonist der Designmanagement-Diskussion, Verleger und Herausgeber der wichtigsten Fachpublikationen der Designbranche, der Form, Autor einschlägiger Publikationen zu Marke und Design, einer der ersten promovierten Designer in Deutschland, Hochschullehrer und Professor. Weiterhin serieller Gründer, um eine integrierte Marken- und Designagenturengruppe zu formen, was zum ersten Designwert am neuen Markt führen sollte. Zusammenbruch des neuen Marktes, ganz knapp der Pleite entgangen, ist auch interessant, das Unternehmerische auf dieser Seite. Verkauf des ikonischen Verlages Form, Veräußerung der geretteten Agentur an die BBDO, Aufbau der zweitgrößten Brandingagentur Deutschlands, Verkauf der Anteile und Ausscheiden nach 11 Jahren, Neugründung einer Branding-Boutique mit ehemaligen Kollegen, dann die ganz große Bühne als Chairman und CEO einer Global End-to-End Customer Experience Company mit 1100 Mitarbeitern in 19 Ländern, einer der Handvoll Deutschen, die einen globalen Kommunikationskonzert führten. Schlussendlich Verkauf der Agentur an Accenture, Song, dort Senior Advisor Europe, bis zum Ausscheiden. Ja, das hat mich, als ich gelesen habe, erstmal ziemlich gesmashed, weil ich wusste einiges, aber ich wusste bei weitem nicht alles, obwohl wir uns schon lange kennen. Das ist, wie ich vorhin schon sagte, insbesondere interessant, weil einige sozusagen Pionieraspekte da drin sind. Also wieso bist du jemand, der so in neue Themen da so reingeht und auch mit dem Risiko da reingeht, also bis hin zur potenziellen Pleite da in diesem neuen Marktkontext?
Ja, vielleicht zweiteilige Antwort. Also warum interessiert mich Neues? Ich glaube, weil ich mich wahnsinnig schnell langweile. Das heißt, viele Dinge, die kann ich tatsächlich nur eine bestimmte Zeit lang machen, ohne so meine innere Motivation zu verlieren. Und wenn das der Fall ist, dann versuche ich tatsächlich da einen Wechsel oder eine Änderung oder technisch auch gerne einen Verkauf, um Zeit für andere Dinge zu bekommen. Irgendwie das mit der Breite in meiner Tätigkeit, das liegt irgendwie daran, dass ich mich einfach für ganz, ganz viele Dinge interessiere. Für ganz viele Dinge, die teilweise dann, sage ich mal, zeitweise oder temporär dann, ich sage es mal, zu einer Tätigkeit, einem Geschäft, einer Unternehmung werden, bis mich dann einfach andere Dinge mehr interessieren. Insofern glaube ich, dieses Thema einer lebenslangen Biografie, das kann man wirklich nur in diesem Wechsel oder in dieser unternehmerischen Dimension sehen. Dass mich das ehrlich gesagt weit geführt hat, das ist richtig und das hat mich bestimmt weitergeführt als viele, viele sozusagen Kollegen und Kolleginnen, das sich hätten vielleicht auch so vorstellen können, was man so machen kann mit dem Design. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dieser Anfangsüberlegung. Ich habe einfach in meinem Buch steht auch, das mit der Gestaltung, das hat mich nie wirklich interessiert. Oder am Ende meines Studiums habe ich festgestellt, dass mich das nun am allerwenigsten interessiert, ob die Ecke rund ist oder eckig. Das sagen wir mal so. Da haben andere, oder da habe ich gemerkt, dass andere dafür eine viel höhere Leidenschaft haben. Und da habe ich auch eine Menge Respekt davor. Ich habe sie in dieser Form so nicht gehabt und habe sie einfach in Themen gefunden, die neben oder rund, oben oder über oder unter dem liegen, was wir so Gestaltung nennen. Und wir reduzieren das ja wahnsinnig auf, sag ich mal, formale Kriterien. Am Ende des Tages, glaube ich, habe ich viel mehr Gestaltung gemacht als viele andere. Nur ich habe sie halt sozusagen nicht mit dem Stift in der Hand gemacht, sondern ich habe einfach Möglichkeiten gehabt, mit Unternehmen zu arbeiten und dort vor allen Dingen halt im Bereich der Marken- und Designstrategie doch so gravierende Veränderungen teilweise dort durchzusetzen, dass ich mir da so als Gestalter, mit mir als Gestalter so ganz einig war und dachte, das ist schon irgendwie ziemlich gut geworden. Ja, ist das Design? Tja, gute Frage. Aber wenn wir jetzt an die World Capital of Design in Frankfurt denken, da haben wir es ja auch mit einem erweiterten Designbegriff zu tun.
Man kann sich natürlich jetzt fragen, um ein bisschen so ein Deep Dive in deine Biografie zu machen, warum hast du dich überhaupt dafür entschieden, Design zu studieren? Ad 1 und zweitens, wieso hast du dann dabei Lindinger deine Promotion gemacht? Also diese beiden Entscheidungen sind ja doch relativ...
Also ich glaube, die erste war purer Zufall. Ich habe echt nicht gewusst, was ich machen sollte und dachte, ja, irgendwie so dieser Klassiker, irgendwie Kunstleistungskursen, was kann man damit machen? Da gibt's in Offenbach eine Hochschule, ich schicke da meine Mappe hin, so, und dann habe ich irgendeinen Studienplatz gehabt und irgendwie ist das kann man gar nicht irgendwie besser oder das kann man gar nicht romantisieren, diesen Moment, der war einfach total zufallsgesteuert. Lindinger war interessant, weil ich da auf jemanden getroffen bin, der wirklich auf einem anderen, also ich das Gefühl hatte, der lebt auf einem anderen Planeten als ich. Es gab damals, also die Frage ist eher die dahinter steht, warum Promotion? Ja, das hat irgendwie, ich weiß es nicht wirklich, ich glaube, es hatte viel damit zu tun, dass einfach die Vielzahl der Fragen, die mich umgetrieben haben, und ich glaube, man kann sich das heute kaum vorstellen, wie wenig man vor 30 Jahren über, ich nehme nochmal dieses Wort Wertbeitrag von Design im Erlösmix von Unternehmen in den Mund, wie wenig man über dieses Thema wusste oder wie unbekannt das überhaupt war oder wie unvorstellbar die Idee war, dass man daraus irgendwie so etwas wie eine Profession machen könnte oder dass das irgendwie eventuell auch zum Gelderwerb führen könnte und so weiter und so weiter. Ich glaube, es waren so viele Fragen zu klären, da dachte ich, da ist die Promotion vielleicht gar kein schlechtes Format, einfach der Versuch der Beantwortung in so eine Art Form zu bringen. Also wie geht man mit so einer Anzahl von Fragezeichen um? Dachte ich, okay, machen wir eine Promotion draus, dann hat das noch so eine Art formalen Rahmen. Lindinger einfach deswegen, weil es damals nur zwei Hochschulen gab, die eine Promotionsordnung hatten. Das war Wuppertal und Hannover, und irgendwie bin ich bei Lindinger gelandet, was eine echte Herausforderung war. Also ich habe in dem Buch irgendwie, glaube ich, mal gesagt, Lindinger kennt heute eh kein Mensch mehr, was auch lustig ist, weil er damals irgendwie eine sehr, sehr dominante Figur war, so klar. Vorsichtig gesagt. Okay. Ja, also in jeder Beziehung dominant. Und mein Thema war, glaube ich, also ich kann es ihm nicht hoch genug anrechnen, sich mit mir und meinem Thema auseinandergesetzt zu haben, das mit ihm, glaube ich, ganz, ganz, ganz wenig Schnittmengen hatte. Und wir haben uns beide da auch irgendwie nichts geschenkt. Und wir sind auch nicht irgendwie als Freunde auseinandergegangen. Aber das war irgendwie musste diese Zeit sein. Und irgendwie war auch diese Auseinandersetzung mit Lindinger, der das eigentlich alles erstmal komisch fand, vielleicht wichtiger auch für einen eigenen Klärungsprozess, weil, wie gesagt, also wenn es dir jemand leicht macht, dann hast du auch einen leichteren Weg. Wenn es dir jemand schwer macht, musst du es wirklich ernst nehmen.
Was mir interessant ist, dass in dieser Zeit ja auch das Autorendesign so mehr oder weniger abgehoben hat. Und Lindinger hat eben Mobilitätsdesign, Straßenbahnen und solche, also hochkomplexen, auch Systemleistungen erbracht. Welche Rolle hat denn Lindingers Werk für dich in dieser Zeit gespielt? War das irrelevant oder?
Also Lindingers Werk hat für mich damals eigentlich gar keine Rolle gespielt. Ich habe mich für ihn interessiert, weil er, weil ich ihn als Theoretiker oder als Vertreter einer sozusagen Theorieschule gesehen habe, von der ich wusste, dass ich mit ihr nichts zu tun habe, ich aber nicht umhin kommen würde, mich mit ihr auseinanderzusetzen, wenn ich mich mit Lindinger sozusagen ins Benehmen setzen will. Und das fand ich eine interessante Herausforderung, denn man darf eins einzig vergessen, Lindinger war vieles nicht, aber er war definitiv industrienah. Und die Auseinandersetzung mit Industrie, das hat mich immer interessiert. Mhm. Insofern war, ich habe auch mit vielen anderen sozusagen Leuten in dieser Zeit gute Kontakte gehabt, Harald Hullmann und anderen, die aber nun aus definitiv mit Industrie gar nichts zu tun hatten. Und insofern war diese Beziehung zu Lindinger für mich durchaus herausfordernd und interessant.
Obwohl, ich glaube, dass Hullmann eben auch bei Fiat war, bevor er angefangen hat mit diesem Thema Autor. Und
ja, ich habe ihn,
der ist aus dieser Gruppe noch der
über Kunstflug kennengelernt und das war eine sehr eigene Welt.
Aber es gibt, also du lobst ja wenige Personen da drin, die beschreibst, wie du gearbeitet hast, aber einen hebst du hervor, nämlich Reitzle, also CEO von Linde, wo du sagst, das war eben eine Person, mit der du gerne und eben auch, also angesichts der Tatsache, dass er wirklich ein ziemlich arroganter Mensch auch sein kann, auf Augenhöhe gearbeitet hast, da würde ich ganz gerne mal kurz reinfragen. Also was war denn das Besondere an dieser Beziehung und in welchem Kontext entstand die Beziehung?
Na gut, der Kontext war der, dass wir Anfang der 2000er Jahre als Markenagentur zu Linde, zur damaligen Linde AG kamen. Wolfgang Reitzle war, ich glaube, das war 2003, war er Vorstandsvorsitzender von Linde geworden. Linde war damals ein, sagen wir es mal, Mischkonzern, würde man ihn heute nennen, ein Konglomerat. Und Reitzle hat eigentlich vom ersten Tag an begonnen, dieses Konglomerat zu zerlegen, neu zu konfigurieren, räumlich zu verlegen, kaufen, verkaufen war ein großes Thema. Und das ist natürlich für eine Markenagentur ist diese Situation natürlich ein Traum. Ja, alles ändert sich, alles muss neu werden, alles oder Dinge werden neu zusammengefügt. Und das haben andere auch gemacht, aber ich würde mal sagen, dieses persönliche Involvement von Reitzle bei all diesen Marken und designspezifischen Fragen, das habe ich davor und danach nie mehr erlebt, dass ein Vorstandsvorsitzender sich das ganz konkret sehen will. Und zwar alles. Wir haben stundenlang Präsentationen gehabt über, ich sage jetzt mal, für einen Vorstandsvorsitzenden wirklich nachrangige Aspekte von Gestaltung oder sagen wir es mal wirklich typografische Feinheiten in der Integration einer neuen Unternehmensschrift, wie denn irgendwelche kyrillischen Buchstaben in dieser Schrift denn nun tatsächlich abgebildet werden können, denn wenn ich eine globale Schrift einführe, fehlen mir in aller Regel alle möglichen Sonderzeichen und typografischen Merkmale von irgendwelchen Sprachen, die wir alle nicht sprechen, und das, ich sage es mal, sehen zu wollen, ja, und zwar, weil es ihn interessiert hat, das war eine Tiefe in der Auseinandersetzung und daraus ist auch eine, ich sage es mal, Tiefe in der Beziehung entstanden, die ich vorher und nachher nie mehr mit einem Vorstandsvorsitzenden hatte. Ich glaube, wäre auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellbar und haben wir auch in dieser Form am Anfang so nicht erwartet, aber dieses fast verrückte Commitment zur Qualität in jeder Beziehung und damit halt auch in gestalterischer Qualität, das war sehr, sehr eigen für ihn und deswegen war er durchaus einer der ganz Besonderen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte.
Und ich habe ja vorhin diese Unzahl von verschiedenen Stationen aufgezählt. In welcher Station und Position hast du denn mit ihm zu tun gehabt?
Das war Peter Schmidt. Okay. Das war in der BBDO-Zeit mit Peter Schmidt. Wir haben dann, als ich dann 2012 also das Unternehmen verlassen habe, war auch ungefähr der Zeitpunkt, wo er dann in den Aufsichtsrat einer wiederum fusionierten Linde mit Praxair gewechselt ist. Und insofern wäre unsere Beziehung an dieser Stelle sowieso sozusagen beendet gewesen. Aber ich hatte mich dann auch entschieden, die BBDO bzw. Peter Schmidt zu verlassen und neue Wege zu gehen.
Die wahrscheinlich für DesignerInnen fremdeste Welt ist im Grunde deine Arbeit innerhalb von Accenture. Dazu sagen, Accenture hat 730.000 Mitarbeiter, das ist ein gigantisches Unternehmen weltweit. Und erstmal vielleicht darauf, was ist da innerhalb von Accenture passiert für dich? Und was ist die Tätigkeit, die du als Designer und Promovierter
Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss man ganz kurz bei Spark anfangen, weil Spark mich zu Accenture geführt hat. Spark war, und ich habe das in meinem Buch ein paar Mal, und wir haben auch drüber gesprochen, Georg, dass Dinge oft zu mir gekommen sind. Also viele Dinge habe ich gar nicht suchen müssen, sondern ich habe mich oft einfach auch dafür entscheiden dürfen oder wollen und für andere nicht. Spark ist so eine Sache, die ist zu mir gekommen. Die habe ich weder gesucht, noch gewollt, noch angestrebt. Und zwar ist sie auch über einen ehemaligen Kunden gekommen, den Ralf Späth, ehemals Bereichsvorstand bei Linde, dann CEO bei Jaguar Land Rover. Eine fantastische Industriekarriere, ein unglaublicher Schritt. Und die Entscheidung von Ralf Späth und seinen Beratern, eine eigene globale, es gibt kein Wort dafür, ich habe es End-to-End Customer Experience Company genannt. Es ist so eine Mischung aus Agentur und Kommunikations-Meta-Global-Dienstleister zu gründen für das eigene Unternehmen, ist einfach atemberaubend neu und mutig und fast verrückt. Und wie gesagt, als CEO kann man so verrückte Sachen machen, wunderbar. Und es ist tatsächlich eine Agentur entstanden, die, wie ich es gesagt habe, mit über 1000 Kollegen auf der ganzen Welt, 19 Büros, die für sämtliche Kommunikationsaktivitäten von Jaguar Land Rover zuständig waren. Vom allem, vom Pausenspot beim Super Bowl, über alle Konfiguratoren, die Befüllung des hinterletzten Prospektständers in Australien, alle Social Media Posts, alles global wurde von dieser Agentur gemacht. Traumhaft, noch nie gesehen. Ich wurde irgendwann gefragt, ob ich Chairman dieser Agentur werden möchte. Das habe ich sehr gerne gemacht. Anderthalb Jahre später wurde ich dann auch CEO und kam dann in eine Situation hinein, und das kann, glaube ich, nur jemand verstehen, der wirklich sehr intim in Unternehmens sozusagen Belangen ist. Ralf Späth musste nach 10 Jahren gehen. Der neue CEO hat nicht verstanden, warum man so eine Veranstaltung wie Spark brauchen konnte. Also warum soll ein Unternehmen der Eigentümer seiner eigenen Agentur sein? Das gibt's tatsächlich im Automobilbereich nicht. Spark wurde deswegen, ich sag's mal verkürzt, auf die Rampe gestellt und sollte verkauft werden. Wir haben Spark an Accenture Song verkauft. Das war eine sehr große Transaktion über anderthalb Jahre. Darf nicht vergessen, Spark war eine Agentur mit deutlich über 100 Millionen Pfund Umsatz. Das ist durchaus auch im Agentursbereich ein Schwergewicht. In diesen anderthalb Jahren habe ich so eng, natürlich nicht nur mit meinen Spark und JLR-Kollegen, sondern auch mit dem potenziellen Erwerber zusammengearbeitet, dass man sich sehr, sehr gut kennengelernt hat. Und insofern fragte mich Accenture, ob ich nicht nach dem Übergang von Spark into Accenture Song hinein, ob ich nicht eine Aufgabe bei Accenture übernehmen möchte. Okay, gut, welche soll das sein? Und das war tatsächlich was, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gemacht, und deswegen hat mich das sehr interessiert. Und zwar gibt es innerhalb von Accenture Song ein New Business Team, das ausschließlich New Business Geschäfte größer 100 Millionen Euro pro Jahr kontrahieren soll. Mhm. Und ich wurde gefragt, ob ich Teil dieses Teams werden wollte. Und da dachte ich, das ist schon echt nochmal eine Nummer. Also New Business pro Kunde größer 100 Millionen pro Jahr?
Das ist ein Wort.
Ja. Das ist doch mal ein Wort. Ja, dachte ich, okay, das mache ich. Ja, und dann war ich, also im Nachhinein sind die Dinge nicht, also diese, das war jetzt im Nachhinein nicht so wahnsinnig spannend, also nicht so spannend, wie es am Anfang klang. Wir haben da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Detail drüber reden, aber wir haben da sehr viel gemacht, und wir haben da auch schöne Erfolge gehabt. In anderthalb Jahren hat mich das dann ehrlich gesagt dann auch nicht mehr so wahnsinnig interessiert, weil irgendwie habe ich es auch, und dann bin ich da auch gerne wieder ausgeschieden. Ja,
wir kommen schon fast zum Schluss. Es hat mich sehr gefreut, dass du ein Zitat, das ich auch sehr mag, von Henry Mintzberg, im Buch drin hast, nämlich Strategie ist ein Muster in einem Strom von Entscheidungen. Also Strategie ist ein Muster in einem Strom von Entscheidungen, oder auf Englisch Pattern ist a Stream of Decisions, in a Stream of Decisions. Und das ist der eigentliche Gag dabei. Dieses strategische Entscheiden ist eben nichts, was irgendwie auf einer Linie stattfindet. So, das ist irgendeine, also wie Strom, also aus Turbulenzen besteht, die nicht darstellbar sind, wie wir ja seit Leonardo da Vinci wissen, sind immer noch nicht darstellbar. Ist auch diese Strategie nicht wirklich deskriptiv erfassbar. Das ist etwas, was passiert, was eine organische Qualität hat, die sich eben in diesem Strom von Entscheidungen bildet, sich dieses Muster, das man auch erst erkennen muss, das möglicherweise nur ganz kurz lebt und damit er zerfällt. Deshalb, ich finde das Zitat deshalb interessant, weil mir das eben auch mir selbst sehr vertraut ist und weil das auch das spiegelt, was du in dem Buch insgesamt darstellst. Also es keine, sagen wir mal, Kausalketten gibt. Ich meine, du hast zwar ein paar Punkte irgendwie Input produziert Output. Das würde ich jetzt selbst auch so in der Form nicht unterschreiben, aber das ist ja in einem größeren Kontext gedacht. Vielleicht nochmal zu deiner Definition von dem, wie du Strategie verwendet hast oder verwendest, also wie du sozusagen mit diesem Begriff arbeitest und was für dich eine strategische Arbeit, kannst du auch gerne ein Beispiel wählen, bedeutet, also im Gegensatz zu taktischer oder operativer Arbeit.
Ich glaube, auch hier vielleicht nochmal auch zwei Aspekte, die wichtig sind. Das Interessante ist, dass es den Strategiebegriff im Design oder rund um das Design ja gar nicht gibt. Also ich sage auch immer am Anfang meiner Vorlesung in Offenbach, sage ich herzlich willkommen in der Vorlesung. Das ist die einzige Vorlesung und wir haben in Offenbach ungefähr 1000 Angebote übers Jahr, in der das Wort Strategie vorkommt. Ja. So, und das ist natürlich irgendwie schon bemerkenswert und damit sozusagen begrüße ich auch die Teilnehmer und sozusagen bereite sie ein Stück weit darauf vor, dass hier etwas passieren wird, dass sie sozusagen in ihrem gestalterischen Angebot in der Hochschule und ehrlich gesagt auch darüber hinaus kaum sehen werden. Das ist ehrlich gesagt ganz, ganz schlecht, das ist fatal. Es ist auch ehrlich gesagt widersinnig, dass das so ist, wie es ist. Also alles das, was rund um Gestaltung, Strategie ist, würde ich jetzt mal verkürzt als Vor- und Nachbereitung von Design, also am Ende des Tages glauben wir alle oder glaube ich fest dran, dass der Kern der designerischen Tätigkeit der Entwurf ist. Also wir müssen, das ist das, was uns von anderen Disziplinen unterscheidet. Aber der Entwurf, ich sage jetzt mal aus einem Leonardo-Moment heraus, eine renaissancehafte Idee von Kreativität. Ich setze mich hin und dann passiert was mit mir. Das halte ich ehrlich gesagt für irgendwas zwischen naiv und gefährlich. Also naiv für einen selber, gefährlich für die Kunden, ja, weil alles das, was davor und danach passiert, muss organisiert, verstanden, begründet und nachweisbar sinnhaft sein. Das ist für mich der engere Strategiebegriff. Der weitere Strategiebegriff, der verknüpft sich jetzt tatsächlich mit meiner Tätigkeit in der Industrie. Ja, und da haben wir es ja mit einer Vielzahl von Strategien zu tun. Wir haben es mit Einkaufsstrategien zu tun, wir haben es mit Marketingstrategien zu tun, wir haben es mit Innovationsstrategien zu tun. Und im sozusagen Konzert all dieser Strategien, ja, müssen wir als Marken- und Designstrategen müssen uns bewegen und wir müssen uns bewähren. Ja, und wenn wir hier nicht in der Lage sind, konsistent darüber, über, sagen wir mal, strategische Aspekte von Gestaltung, also woher kommt was, wohin geht was und am Ende des Tages wieder, was haben wir alle davon? Und zwar ganz konkret, ja, wären wir oder hätten wir es nie geschafft, bis ins Vorstandsbüro oder in die Vorstandssitzung zu kommen. Das geht nur mit Strategie. Ja, und ich glaube, wenn man das einfach mal für sich so verinnerlicht oder wenn man das mal so an sich ranlässt, dann ist es eher eine Frage der Technik, wie ich damit umgehe und was ich da mache und welche Mittel ich einsetze und so weiter, als die Frage, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Ich muss sagen, das ist ehrlich gesagt, das ist fahrlässig.
Ja, da bleibt uns nur noch unsere Abschlussfrage, die immer gestellt wird, nämlich was ist gut?
Gut ist, wenn man sich versucht, ganz vieles anzuschauen und gerade wir als Gestalter sollten versuchen, uns ganz viel anzuschauen und immer wieder zu überlegen, was hat das mit mir zu tun? Kann das was mit mir zu tun? Habe ich da eine Schnittstelle dazu? Kann ich da einen Beitrag leisten? Finde ich das cool? Will ich da mitmachen? Und ich glaube, dann haben wir echt ein ganz, ganz scharfes Schwert am Start.
Ja, das ist ja noch sehr optimistische Aussicht am Schluss nochmal. Also herzlichen Dank, dass du es für heute hierher geschafft hast. Also für mich war es jetzt ein sehr aufschlussreiches Gespräch, auch im Anschluss an die Lektüre von dem Buch. Ja, vielen Dank.
Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
Das war Alex Buck im Gespräch mit Georg. In der nächsten Folge geht es um digitales Design, insbesondere um strategisches digitales Design. Der frühere in Frankfurt lebende und arbeitende Internetpionier Felix Guder bezeichnete sich selbst als visionären Denker mit einem praktischen, strategischen Ansatz. Das wird also ein höchst spannendes und wissenanreicherndes Gespräch. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.